Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 10, die Verse 9 bis 35. Am nächsten Tag, als die Boten von Cornelius Joppe schon fast erreicht hatten, begab sich Petrus um die Mittagszeit auf das flache Dach des Hauses, um zu beten. Da bekam er Hunger und wollte essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel geöffnet und es kam daraus etwas auf die Erde herab, das sah aus wie ein großes Tuch, das an vier Ecken gehalten wird. Darin befanden sich alle Arten von vierfüßigen Tieren, Kriechtieren und Vögeln. Eine Stimme rief: Auf, Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus antwortete: Auf keinen Fall, Herr, noch nie habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal auf und sagte: Was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für unrein. Und noch ein drittes Mal erging an Petrus dieselbe Aufforderung. Gleich danach wurde das Tuch samt Inhalt wieder in den Himmel hinaufgehoben. Während Petrus noch ratlos darüber nachdachte, was die Vision bedeuten sollte, hatten sich schon die Boten aus Caesarea zu Simons Haus durchgefragt und standen unten vor dem Tor. »Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast?«, riefen sie. Petrus grübelte noch über den Sinn seiner Vision. Da sagte ihm der Geist Gottes: »Drei Männer wollen zu dir. Geh hinunter und folge ihnen ohne Bedenken. Ich habe sie geschickt.« Da ging er hinunter und sagte zu ihnen: »Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir?« »Wir kommen vom Hauptmann Cornelius«, sagten sie. »Er führt ein vorbildliches Leben und hält sich zur jüdischen Gemeinde. Alle Juden bei uns reden nur das Beste über ihn. Ein heiliger Engel hat ihm aufgetragen, dich in sein Haus einzuladen und zu hören, was du zu sagen hast.« Darauf ließ Petrus die Männer herein, bewirtete sie und gab ihnen ein Nachtquartier. Am anderen Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg. Einige Brüder aus Joppe begleiteten ihn. Am Tag darauf kamen sie in Caesarea an. Cornelius hatte seine Verwandten und die engsten Freunde zusammengerufen und erwartete sie. Als Petrus durchs Hoftor trat, kam ihm Cornelius entgegen und warf sich vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn hoch und sagte: »Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch.« Er sprach noch weiter mit ihm und betrat dabei das Haus. Als er die vielen Leute sah, sagte er zu ihnen: »Ihr wisst, dass ein Jude nicht mit einem Nichtjuden verkehren und vollends nicht sein Haus betreten darf. Aber mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen als unrein oder unberührbar betrachten soll. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerrede gefolgt. Aber jetzt möchte ich doch gern erfahren, warum ihr mich gerufen habt.« Cornelius antwortete: »Es war vor 3 Tagen, ungefähr zur selben Zeit wie jetzt. Ich betete hier im Haus zur Gebetszeit um 3 Uhr nachmittags, als plötzlich ein Mann in leuchtendem Gewand vor mir stand und sagte: Cornelius, Gott hat deine Gebete erhört und er will dir das Gute vergelten, das du den Armen getan hast. Schicke darum Boten nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus zu dir bitten. Er ist zu Gast beim Gerber Simon unten am Meer. Da habe ich sofort zu dir geschickt und ich freue mich, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott versammelt und bereit zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat.« Petrus begann zu sprechen: »Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht. Er liebt alle Menschen, ganz gleich zu welchem Volk sie gehören, wenn sie ihn nur ernst nehmen und tun, was vor ihm recht ist.« Wir wollen unseren christlichen Glauben bekennen und dazu aufstehen.
Och, setz doch bitte deine Mütze im Gottesdienst ab, ja? Könnt ihr vielleicht eure Kinder ein bisschen ruhig halten? Also die Schultern hätte sie schon bedecken können, oder? Und habt ihr das gesehen? Die hinten in der letzten Reihe haben überhaupt nicht mitgesungen. Ihr merkt, man kann ziemlich viel falsch machen, ne? In der Kirche. So im Gottesdienst. Also vor allem dann, wenn man sich nicht gut auskennt. Es gibt so viele ungeschriebene Regeln und Gesetze, die wir so als regelmäßige Gottesdienstbesucher, ich sag mal, wir so als Kircheninsider nenne ich uns mal, die wir natürlich kennen und die wir so völlig selbstverständlich finden und über die wir uns vielleicht gar keine Gedanken machen. Man kommt diesen Dingen dadurch auf die Spur, könnt ihr mal bei euch selber probieren, indem man überlegt, was sind die Sachen, die mich echt stören, vielleicht sogar ärgern, wenn sie anders sind, als sie sonst so üblicherweise sind. Also das sind so die Sachen, von denen wir meinen, dass die halt so gehören in der Kirche, dass das so sein muss. Obwohl, Achtung, Spoiler, ist schon fast der wichtigste Punkt meiner Predigt, obwohl diese Sachen für Gott überhaupt keine Rolle spielen. Dass Gott all diese Dinge, diese sekundären Regeln, vor allem in Bezug auf den Gottesdienst, wie der Gottesdienst zu sein hat, dass Gott sich dafür überhaupt nicht interessiert, das hat der Petrus gemerkt in dem Text, den wir gerade gehört haben. Um das so ein bisschen einordnen zu können, muss man ein bisschen was über den Hintergrund wissen und über die Situation, in der die sich gerade befinden, also der Petrus und die Jünger im Allgemeinen. Das Ganze spielt ja nach Ostern, also nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, und auch nach Himmelfahrt, nachdem Jesus dann also wieder in den Himmel zu seinem Vater zurückgegangen ist. Und das ist der Zeitpunkt, wo die Jünger von Jesus dann anfangen, das Evangelium weiterzusagen. Es wird also berichtet in der Apostelgeschichte, dass sie zunächst in Jerusalem von Jesus erzählten und dass da auch sehr viele Leute zum Glauben gekommen sind, dass da wirklich Bewegung drin war. Allerdings, und das wird auch deutlich in der Apostelgeschichte, zunächst mal nur unter Juden, also nur unter ihresgleichen. Das ist auch im ersten Moment nicht so überraschend. Ich meine, die Jünger sind natürlich selbst Juden, völlig klar. Das ist ihr eigener Hintergrund, so, da kommen sie her. Und das waren sie auch weiterhin. Also auch nachdem sie das alles mit Jesus erlebt hatten, waren sie natürlich weiter. Fromme Juden, die auch genau so lebten, wie fromme Juden leben. Das heißt, die gingen natürlich in den Tempel, dort mit zum Tempelgottesdienst, wo auch ja geopfert wurde. Sie hielten die typischen jüdischen Gebetszeiten ein, jeden Tag. Sie achteten auf den Sabbat, diesen heiligen Feiertag, an dem man nicht arbeiten durfte. Und ganz wichtig, sie hielten sich auch an die strengen jüdischen Speisevorschriften, also die Speise- und Reinheitsgebote, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das alles sind Dinge, die die Jünger, wie gesagt, als fromme Juden aufgewachsen, wirklich von klein auf kannten. Das haben die alles mit der Muttermilch eingesogen. Und ist klar, dass sie das jetzt nicht so einfach über den Haufen schmeißen, auch nach Ostern, auch nach Himmelfahrt nicht. Natürlich leben die weiter, so ist ja völlig klar. Was hätten sie auch anderes machen sollen? Sie waren, wenn ihr so wollt, ganz gewöhnliche Juden, ja, die einfach nur verstanden hatten, dass in Jesus Christus der Messias, auf den das jüdische Volk ja seit Jahrhunderten wartete, dass der tatsächlich gekommen war. Das war nun der Unterschied. Und da setzt also jetzt diese Geschichte ein, in dieser Großwetterlage, wenn man so will, in dieser Situation. Also Petrus ist in der Stadt Joppe, das ist übrigens heute Tel Aviv, wer sich in Israel ein bisschen auskennt, das ist die Stadt am Meer. Da ist er zu Gast bei einem Mann, der auch Simon heißt. Das ist ein bisschen verwirrend in der Geschichte, weil sie beide Simon heißen, aber das ist eben Simon der Gerber. Bei dem ist er nun zu Besuch und wohnt dort ein paar Tage, vielleicht auch ein paar Wochen. Und dann wird erzählt, um die Mittagszeit stieg Petrus auf das Dach des Hauses, um zu beten. Das ist keine lebensgefährliche Aktion, nicht so wie das bei uns wäre. Das wäre ja bei uns jetzt nicht so gut, wenn man sich zum Beten da oben draufsetzen würde. Damals waren das also alles Flachdächer und das war ein ganz beliebter Ort, das Dach des Hauses. Ja, da zog man sich gerne hin zurück, vor allem wenn man vor anderen ein bisschen Ruhe haben wollte, mal so für sich sein wollte. Manchmal in den ganz heißen Sommermonaten wurde da oben drauf auch geschlafen, weil das eben nachts ein bisschen kühler war als im Haus. Also da geht er hin, um die Mittagszeit, zur Gebetszeit, zieht sich zurück, will Ruhe haben und will beten. Und dann ist das ganz lustig, ist fast ein bisschen mit Augenzwinkern erzählt in dieser Geschichte. Während er also da auf dem Dach sitzt und betet, ja, knurrt ihm der Magen. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal passiert. Ne? Manchmal gibt es ja so völlig weltliche Dinge, die einem dann so dazwischen kommen, wenn man betet. Ne? Er hat sich eigentlich zurückgezogen, aber er hat nun Hunger. Ist halt Mittagszeit und er hat Hunger. Und dann passiert was ganz Ungewöhnliches. Es wird erzählt, wie er dann in dem Moment eine Vision hat. Das heißt, er sieht etwas, ja, vor seinem eigenen inneren Auge. Und zwar sieht er, wie sich der Himmel über ihm öffnet und wie aus dem Himmel ein großes Tuch herabkommt, ein großes Leinentuch. Das wird so an den vier Ecken gehalten, an den vier Zipfeln, sodass sich da so also eine Mulde bildet. Und dann kommt das so herabgeschwebt sozusagen und Petrus schaut da hinein in diese Mulde. Und da drin wimmelt es von ganz unterschiedlichen Tieren. Also da heißt es, von Kriechtieren, also wahrscheinlich irgendwelche Schlangen und Eidechsen und vielleicht Spinnen dabei, keine Ahnung. Dann heißt es, vierbeinige Tiere waren dabei. Das sind die, die wir nicht ganz so unangenehm finden, die uns so ein bisschen angenehmer sind. So ein paar Katzen, Hunde, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mäuse vielleicht, keine Ahnung. Und Vögel. Vögel waren auch dabei. Und dann hört er, er sieht das alles vor sich. Und dann hört er eine Stimme aus dem Himmel, also die Stimme Gottes natürlich, die zu ihm spricht und sagt, Petrus, hast du Hunger? Auf, schlachte und iss. Und es schütteln sich jetzt hier vorne schon einige in der ersten Reihe. Ich glaube trotzdem, auch wenn wir das vielleicht jetzt unangenehm finden, die Vorstellung, ich glaube, wir können uns die Abscheu, die der Petrus empfunden hat, nicht vorstellen, nicht ansatzweise. Denn das geht gegen alles, was irgendwie er in seinem Innern ja, verinnerlicht hat von seinem Glauben. Wie gesagt, diese jüdischen Speisevorschriften, die waren nicht nur sehr streng und sehr genau in allem, was man darf und nicht darf, sondern die waren auch wirklich tief, tief eingegraben in jeden frommen Juden. Das ist seine Kultur, wirklich von Kindesbeinen an. Schon die kleinsten jüdischen Kinder wurden darauf trainiert, ja, was man nach Gottes Willen überhaupt essen darf und was nicht und auch was man zusammen essen darf und nicht und so weiter. Das ist ja relativ kompliziert. Und weil das so tief drin sitzt bei ihm, deswegen reagiert der Petrus in dieser Vision und oder auf das, was ihm da gezeigt und gesagt wird, reagiert er nicht rational, überlegt und sagt jetzt, ja, wollen wir erstmal drüber sprechen oder so, sondern er reagiert völlig instinktiv. Man könnte, das passt besonders schön an dieser Stelle, sagen, er reagiert aus dem Bauch heraus. Ja, er ekelt sich vor diesem Chaos da in diesem Tuch, vor diesem krabbelnden und kriechenden Durcheinander von reinen und unreinen Tieren. Und seine Abscheu geht so weit, dass er der Stimme Gottes geradewegs widerspricht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist in dem Text, das ist ziemlich krass, dass Gott zu ihm sagt, schlachte und iss, und er reagiert und sagt, auf keinen Fall, Herr. Ich habe noch nie was Verbotenes oder Unreines gegessen. Ich glaube, der arme Petrus, der muss völlig verwirrt gewesen sein über das, was er da sieht. Wie kann Gott sowas Absurdes, sowas Unerhörtes, sowas Widerwärtiges von ihm verlangen? Und das noch, wenn man sich klar macht, dass diese Speisegebote ja Gottes eigene Gebote sind. Ist ja nichts, was die Juden sich selbst ausgedacht haben, sondern Gott hatte ihnen diese Gebote gegeben. Und jetzt auf einmal soll das alles nichts sein und Petrus soll diese Gebote einfach so missachten und übertreten. Ich glaube, er versteht die Welt nicht mehr. Warum Gott ihm diese Vision geschickt hat, das erfährt er kurze Zeit später. Es dauert nicht lange, bis sozusagen die Auflösung kommt in dieser Geschichte. Denn während er noch da sitzt und rätselt, das heißt in der Geschichte, er sitzt da und grübelt, steht da, glaube ich, und weiß gar nicht, was gemeint ist. Also während er da noch sitzt, klopft es unten nämlich an der Haustür. Und da stehen drei Männer und fragen nach ihm. Wer sind jetzt wieder diese drei Männer? Die kommen nun aus Caesarea. Das ist eine benachbarte Stadt, etwa 50 Kilometer entfernt, die Küste rauf nach Norden. Und das war damals, Israel war ja besetzt von den Römern zu dieser Zeit und Caesarea ist also die große Garnisonsstadt damals, wo also Tausende von römischen Soldaten stationiert sind. Und einer dieser römischen Soldaten ist der Hauptmann Cornelius, also ein Centurio, ein römischer Centurio, ein Hauptmann in der römischen Armee. Von dem wird jetzt gesagt, das ist ganz interessant, dass er dem jüdischen Glauben nahe stand. Das ist ja total ungewöhnlich, ja, dass er als Römer, als Heide, wie die Juden gesagt hätten, dass er sich irgendwie an den römischen, an den jüdischen Glauben, als Römer an den jüdischen Glauben irgendwie hält. Also wir müssen davon ausgehen, dass er, sag ich mal, zumindest Teile des jüdischen Glaubens irgendwie für sich übernommen hat und praktiziert hat. Sicherlich nicht alle, das wird sicherlich nicht gut gegangen sein, wenn man in der römischen Armee war, konnte man bestimmt nicht alles halten, alle Regeln, aber er wird das irgendwie versucht haben. Also das heißt, er betete zum jüdischen Gott, zu Yahweh, das wird deutlich in der Geschichte, dass er betet. Und wird, wie gesagt, vielleicht den Sabbat gehalten haben, wenn er nicht Dienst hatte und so weiter. Das ist einerseits ungewöhnlich, andererseits kam das durchaus auch hin und wieder mal vor, dass also Leute, die also eigentlich völlig von außen kamen, aus den Völkern, wie man so sagte, dass die dann vom jüdischen Glauben irgendwie fasziniert waren, irgendwie angezogen wurden und anfingen, ja, den mit zu praktizieren. Es gab sogar einen feststehenden eigenen Begriff für diese Leute oder eine Bezeichnung für diese Leute, die wurden genannt Gerechte aus den Völkern. Das waren die Gerechten aus den Völkern, weil die sich eben auch an die jüdischen Gebote hielten. Und trotzdem, obwohl es das immer wieder gab und obwohl das sicherlich die Ausnahme, aber doch nicht ganz ungewöhnlich war, trotzdem muss man wissen, dass diese Leute am Ende nie wirklich dazugehört haben. Das ist schon so. Die wurden nie wirklich Juden, sondern sie blieben eben immer die aus den Völkern. Also sie konnten nie so ganz richtig dazugehören. Sie Gerechte, ja, Gerechte aus den Völkern, aber es waren doch irgendwie Fremde. Es ist am Ende so, aus jüdischer Sicht, zum auserwählten Volk Gottes, zu diesem ganz besonderen Volk, da kann man eben am Ende nur durch Geburt gehören. Das ist dann doch so letztlich. Das Interessante ist jetzt, dieser Hauptmann Cornelius schickt also seine Leute, ja, diese drei Männer, das sind irgendwie Botschafter, Diener von ihm, die jetzt kommen. Und die erzählen, unser Herr, unser Chef, dieser Centurio, der hat also auch eine Vision von Gott bekommen. Der hat auch, am Tag vorher, heißt es, wird es gesagt, er hat auch eine Vision bekommen, in der er einen Engel gesehen hat. Während er gebetet hat, auch während der Gebetszeit, steht auf einmal ein Engel vor ihm. Und der Engel hat zu ihm gesagt, Vers 32, schicke du Boten nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus zu dir bitten. Also hol den mal her. Und das sind jetzt also diese drei Männer. Die sind angekommen und wollen den Petrus mitnehmen. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo es dem Petrus zum ersten Mal dämmert. Als diese Männer erzählen, dass ihr Herr, wie gesagt, ein heidnischer Hauptmann, dass der von Gott direkt angeredet wurde, dass der von Gott eine Vision bekommen hat, da beginnt Petrus ganz langsam, ich glaube noch Schritt für Schritt, aber da beginnt er, seine eigene Vision, die er gerade gesehen hat, zu verstehen. Denn die Römer und auch alle anderen Heiden, alle die, die irgendwelche Götzen anbeten, die sind für ihn bis zu diesem Zeitpunkt mindestens so unberührbar und so abstoßend wie die unreinen Tiere, die er da in dieser Vision gesehen hat. Es war so, wenn ein Jude auch nur das Haus betreten hätte, eines Römers oder wie gesagt irgendeines anderen Heiden, irgendeines Götzenanbeters, dann wäre der im jüdischen Verständnis selbst dadurch unrein geworden. Also das war so eine Vorstellung von, ja, dass diese Unreinheit sozusagen ansteckend ist. Also wenn man sich dann mit dem gemein macht und damit ins Haus geht, dann hat man das auch. Dann ist man selber unrein und unrein bedeutet, ich kann nicht mehr vor Gott kommen. Das ist das Entscheidende dabei. Unrein heißt also nicht, ich muss mir mal die Hände waschen. Sondern unrein heißt, ich darf nicht am Gottesdienst teilnehmen, ich darf nicht in den Tempel kommen und ich darf nicht zu Gott kommen. Und deshalb haben die Juden das peinlich genau vermieden und haben also die Häuser der Heiden nicht betreten, der Römer schon gar nicht, und haben gesagt, da gehen wir nicht hin. Der Petrus sagt das ja selber, ziemlich gegen Ende der Geschichte, Vers 28, als er dann nämlich doch schließlich beim Hauptmann Cornelius ins Haus gegangen ist. Da sagt er dann, ihr wisst ja, dass ein Jude eigentlich nicht mit Nichtjuden verkehren und nicht sein Haus betreten darf. Aber mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen als unrein oder unberührbar betrachten soll, sagt er dann. Also er beginnt zu begreifen, Petrus beginnt zu begreifen, was Gott von ihm will. Nämlich, er soll seine Abscheu, seine Berührungsängste anderen Menschen gegenüber, die soll er überwinden. Damit die gute Nachricht von Jesus zu denen kommt, die eigentlich die unreinen Heiden sind. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, steht im Timotheusbrief. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und damit das passiert, verlangt Gott vom Petrus, dass der seine ganz tief sitzenden kulturellen und religiösen Gefühle, seine Überzeugungen darüber, wer eigentlich zu Gott kommen darf und wer eigentlich nicht zu Gott kommen darf, dass er die überwindet und dass er das hinter sich lässt. Das ist für den Petrus ein gewaltiger Schritt. Ein gewaltiger Schritt. Eine Riesenhürde, die er selber nehmen muss. Wie gesagt, er selber als Jude und alle Juden mit ihm damals, die dachten, zu Gott kann nur der kommen, der wirklich rein ist und der alle Gebote Gottes hält. Vor allem eben diese, man nennt die kultischen Gebote, also die auf den Gottesdienst bezogenen Gebote. Die waren damals für die Juden besonders wichtig, kultische Reinheitsgebote. Aber das Spannende ist eben hier, für Gott sind diese Gebote offenbar gar nicht so besonders wichtig. Für Gott zählt offenbar was völlig anderes. Offenbar geht es Gott nicht darum, dass Menschen in einer bestimmten Art und Weise zu ihm kommen. ganz offensichtlich geht es Gott nur darum, dass sie überhaupt zu ihm kommen. Das scheint hier das Wichtigste zu sein. Für Gott ist das Wichtigste, dass Menschen das Evangelium hören. Dass sie von der Liebe Jesu hören, die der nämlich unterschiedslos für alle Menschen hat. Und für Gott ist das Wichtigste, dass verlorene Menschen gerettet werden. Und damit das passieren kann, bricht Gott sogar mit den eigenen Reinheitsregeln, mit denen, die er selber einmal aufgestellt hatte. Wie gesagt, die Tiere, die der Petrus da sieht, sind alle total ekelig und unrein für ihn. Aber Gott hebt eben selber dieses Gebot auf, damit das Evangelium zu den Völkern kommt. Ich glaube, Petrus selber wäre nicht auf so eine verrückte Idee gekommen. Dem wäre das nicht alleine eingefallen. Aber Gott macht ihm das deutlich, mit einem sehr drastischen und für den Petrus sehr unappetitlichen Bild. Und als Petrus das kapiert, worum es da geht, als er kapiert, was Gott will, da haut ihn das wirklich um. Da ist er überwältigt, erstaunt über die Liebe Gottes, die der wirklich für alle Menschen hat, über alle Grenzen hinweg. Dann sagt er, wahrhaftig, und das ist ja so ein Ausdruck des Staunens, wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht. Er liebt alle Menschen, ganz gleich zu welchem Volk sie gehören, wenn sie ihn nur ernst nehmen und tun, was vor ihm recht ist. Ich nenne das mal so, Petrus musste seinen ganz tief sitzenden kulturellen Schweinehund überwinden. Er musste den überwinden, um Gott dahin zu folgen, wo der nämlich schon längst war, bei den verlorenen Menschen. Gott war schon dort. Der war schon am Werk gewesen bei dem Hauptmann Cornelius. Der hatte schon mit dem direkt kommuniziert in einer Vision. Und Petrus muss jetzt zusehen, dass er da auch hinkommt. Wir sehen daran, Gott ist oft viel, viel weiter, als wir das sind. Es gibt für ihn nichts Wichtigeres, als verlorene Menschen zu retten. Und dafür geht Gott weit, sehr, sehr weit. Und ich glaube, für uns ist das eine Herausforderung. Wir müssen uns manchmal anstrengen, da noch hinterherzukommen. Hinter dieser Liebe Gottes, die wirklich alle Grenzen überwindet. Wir müssen uns anstrengen. Und das ist eine Frage an uns, die, glaube ich, genauso aktuell ist wie damals. Was müssen wir tun, damit Menschen dazukommen können? Was müssen wir vielleicht auch verändern bei uns, damit neue Menschen dazukommen können? Welche Abscheu, die wir so haben, welchen kulturellen Schweinehund müssen wir überwinden, damit sich Menschen willkommen fühlen bei uns und natürlich letztlich bei Gott selber? Was für Hürden und was für Hindernisse gibt es vielleicht sogar auch hier in unserer Gemeinde, die die Menschen davon abhalten, zum Gottesdienst und also in die Nähe Gottes zu kommen? Gibt es Sachen, die wir vielleicht einfach sein lassen müssen? Müsste man mal überlegen. Ist es wirklich so wichtig, dass Jugendliche, die Konfis, wenn sie kommen und da hinten sich auf den Ledersofas da lümmeln, ist das wirklich so wichtig, dass die vorher ihre Mütze abnehmen, ihr Käppi? Oder ist das nicht egal? Ist es nicht schön, dass sie überhaupt da sind und das Evangelium hören? Und wie viele Löcher darf die Jeans haben, damit man noch dabei sein darf? Oder ab wann wird man ein bisschen komisch angeguckt? Welche christlichen Fachbegriffe muss man kennen, um hier bei uns dabei sein zu können, zurechtzukommen? Altar, Kyrie, Kollekte, Lobpreis. Auch ein komisches Wort, ne? Irgendwie. Halleluja. Ich glaube, hier bei uns im 11 Uhr Gottesdienst tun wir ja, glaube ich, schon viel dafür, diese Hürden nicht allzu hoch werden zu lassen. Das ist ja was von Anfang an, ich sag mal, in der DNA dieses Gottesdienstes irgendwie mit drinsteckt. Und das ist auch klasse. Es ist sehr gut. Ich glaube auch, dass die Hürden schon niedriger sind als vielleicht anderswo. Aber das ist natürlich auch wieder nur meine Einschätzung als Kircheninsider. Muss ich natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen. Und vielleicht haben wir dann doch am Ende noch viel mehr von solchen Reinheitsgeboten, auch hier bei uns, von solchen Hürden, als wir es vielleicht selber denken. Für mich ist das heute ein bisschen ein besonderer Gottesdienst, weil es das letzte Mal ist, dass ich offiziell bei euch im Predigtplan mit drin stehe und eingeplant bin. Und deshalb würde ich euch das gerne als letztes mit auf den Weg geben. Bleibt da dran. bleibt an dieser Frage dran. Denkt nicht, ah super, wir haben mal vor 15 oder 20 Jahren einen neuen Gottesdienst angefangen und der ist doch total zugänglich und total angesagt und da kann doch jeder und so. Vielleicht gibt es auch hier noch Dinge, die anders werden müssen, damit Menschen dazukommen können. Denn für Gott sind all diese Dinge, diese Formen, diese Förmlichkeiten, dieses alles völlig egal. Ist ihm völlig egal. Alles, was ihn interessiert, ist, dass hoffnungslose Menschen hören, dass er sie grenzenlos, grenzenüberschreitend liebt. Deshalb ist es nicht unsere Aufgabe als Christen, den anderen Menschen zuerst so unsere kulturellen Gewohnheiten beizubringen. Unsere Aufgabe ist es, ihnen Jesus nahezubringen. Die Menschen müssen sich nicht, damit sie zu Gott kommen können, müssen sich die Menschen nicht zu unserem Stil bekehren. Die müssen sich nur zu Jesus bekehren. Das reicht. Die verlorenen Menschen in der Welt, die brauchen weder Sonntagsanzüge, Paul-Gerhardt-Lieder und die Luther-Übersetzung, noch brauchen sie unbedingt besonders hippen Lobpreis, christliche Kapuzenpullis mit einem flotten Spruch drauf und die Volksbibel. Das alles ist am Ende egal. Die brauchen nur Jesus. Gott interessiert sich nicht dafür, in welcher Form wir zu ihm kommen. Alles, was er sich wünscht, ist, dass wir zu ihm kommen. Und er ist dafür bereit, alle möglichen Hürden abzubauen und zu überwinden. Und die Frage ist, sind wir das auch? Amen.